herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Beide Seiten Live.
Wenn Sie heute genauso einen katastrophalen Tag gehabt haben wie Kollegin Ambros, die sich erst aus der eigenen Wohnung ausgesperrt hat und dann am Weg in die Arbeit auch noch auf ihr Auto verzichten musste, weil es eingegangen ist.
Das war wirklich schlimm, aber danke Jakob, dass du das jetzt auch geteilt hast mit unseren Zusehern.
Kein Problem, lehnen Sie sich zurück.
Ja, wir haben heute nämlich alles, was passiert ist, kompakt zusammengefasst.
Und wir beleuchten dabei natürlich wie immer auch beide Seiten, unter anderem zum Thema
Neutralität. Ist die heute bekannt gewordene Sicherheitsstrategie von ÖVP und Grünen eine Gefahr für Österreichs Neutralität oder ein längst notwendiger Schritt Richtung mehr Sicherheit?
Dazu beleuchten wir beide Seiten mit Elisabeth Hofer von der Tageszeitung Die Presse und mit Patrick Schwanzer von Puls 24. Außerdem im Tagesüberblick Breaking News aus Deutschland. Wie wir soeben erfahren, kommt es laut deutschen Medien heute erneut zu einem Messerangriff. Die Polizei erschießt den 26-jährigen Täter. Mehr dazu gleich.
Unsere Kollegin Alexandra Nindl. Und wem hat die Koalitionsarbeit eigentlich mehr geschadet? Der ÖVP oder vielleicht doch den Grünen? Dazu begrüße ich dann später Franz Hörl von der ÖVP und Michel Ramon von den Grünen zum Duell.
Teil am Rande. Heute ist übrigens der internationale Schere, Stein, Papier.
Na! Und das ist fast immer Schere
Tag.
Als erstes. Das weiß ich sogar.
Für mich ist die Sendung hiermit, ich kann hiermit aufhören. Besser geht's nicht.
Ist in Ordnung. Aber machen wir weiter vielleicht. Denn auch bei der SPÖ, da scheinen sich momentan einige einen Faustkampf zu liefern. Zwar nicht mit Schere, Stein, Papier, aber mit Papier. Also nicht mit Schere und Stein, aber mit Papier.
Das wollte ich sagen. Um genau zu sein, mit einem geleakten Papier. In diesem Papier kritisiert nämlich SPÖ-Urgestein Doris Burres ihren Boss, nämlich SPÖ-Chef Andreas Babler.
Ja, und der beschwichtigt jetzt im ORF-Sommergespräch.
Es war keine einfache Ausgangslage für Andreas Babler beim gestrigen ORF-Sommergespräch. Zuerst der Rückzug vom Linzer Bürgermeister Klaus Luger und dann auch noch die jüngsten Querschüsse in Form eines geleakten, kritischen Briefs von Doris Burres zum Wahlprogramm. Babler verteidigt die Entscheidung des Programms gestern und kritisiert, Zitat, Bremser in der Partei.
Kann ich nicht etwas verraten, ich kann nicht sagen, wer es war. Es gibt eine Gegenstimme bei über, glaube ich, 60 oder 70 Stimmberechtigten. Also insofern läuft es ins Leere und ich kann Ihnen ein Geheimnis verraten, es war nicht Doris Burres, die dagegen gestimmt hat. Also insofern können wir mal entschärfen, das Wahlprogramm wird getragen von allen.
Einen Konflikt in der Partei bezüglich des Wahlprogramms sehe Babler nicht. Ist die SPÖ gespalten oder tatsächlich wieder vereint?
Ja, und dazu gibt es, wie fast überall, mindestens zwei Seiten. Zwei werden wir jetzt auch bei uns im Studio beleuchten. Und da fange ich gleich mit dir an, Patrick. Denn da stellt sich schon die Frage, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ist das wirklich so?
Ja, oder man kann auch sagen, Augen zu und durch, was sich die SPÖ jetzt denkt. Ja, von der Basis und auch von den Stimmen, die man bisher gehört hat, nach außen dürfte die SPÖ jetzt wieder geeint sein, nachdem Babler da gestern alles klargestellt hat. Auch die Wiener Spitzenkandidatin Doris Burres teilt ja heute bei ihrem Wahlkampfauftakt in Wien mit. Meine Kritik wurde eingearbeitet ins neue Wahlprogramm. Ich bin jetzt wieder zufrieden. Aber sie sagt auch, Kritik muss geäußert werden. Sie ist eine große Verfechterin der Diskussion. Und nur so kann man zu guten Lösungen kommen, sagt sie ja. Und sie habe auch nie direkt Kritik am Parteivorsitzenden Andreas Babler geübt, sondern tatsächlich nur eben an gewissen Punkten im Parteiprogramm drinnen. Und viele sehen das jetzt vor allem in der Basis als Erfolg. Andreas Babler hat sich da gestern im ORF-Sommergespräch hingestellt, hat seine Strategie verteidigt, hat auch Doris Burres ja nicht wirklich angegriffen, sondern sogar ihre Arbeit gelobt und seine Endfassung wurde am Ende dann auch mit bis auf eine Gegenstimme angenommen. Und das sieht man als Erfolg. Ein weiterer Erfolg, den man in der Partei auch feststellt, ist, dass Andreas Babler tatsächlich jetzt seine Kanten schärfen konnte. Er will ja gegen dieses typische Partei-Establishment stehen. Er will gegen diese alte SPÖ sein. Er hat sogar ein paar Namen genannt, wie eben den scheinenden Bürgermeister von Linz, Luger, oder aber auch den Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevery, der eine Kleingartenaffäre integriert ist.
Kritik muss also möglich sein, sagt die eine Seite. Die andere Seite sagt, die SPÖ liefert sich da derzeit ein Drama auf offener Bühne, Elisabeth Hofer.
Ja, und zwar mal wieder, muss man ja leider sagen, weil das kennen wir ja von der SPÖ und das kennen wir auch aus vergangenen Wahlkämpfen. Und ich fürchte leider so einfach, dass man sagt, ah ja, jetzt sind ja alle Konflikte geklärt, es ist ja wieder alles einfach und fertig ausgekämpft ist das ja nicht, weil es ja eigentlich in Wirklichkeit geht es nicht um einen Konflikt Babler versus Burres. Es geht um alles, was dahinter steht. Es geht auch nicht darum, dass Doris Burres dieses Papier geschickt hat, diese Mail oder diesen Brief oder was immer das war. Das war ja an sich im Sinne der Erfinder, also dass man auf dieses Parteiprogramm, auf diesen Vorschlag reflektiert, das ist ja gar nicht der Punkt. Der Punkt ist ja vielmehr, dass auch das wieder an die Medien geleakt wurde und dass auch hier offenbar wieder Hintergedanken im Spiel sind. Und das, finde ich, zeigt schon recht deutlich, nein, da ist keine Ruhe eingekehrt in der SPÖ. Das hat auch Babler offenbar nicht geschafft, Ruhe in diese Partei zu bringen. Noch oder noch immer nicht, je nachdem, wie man das betrachten will. Er hat aber manche Sachen richtig gemacht, die in der Vergangenheit falsch gemacht wurden. Wenn wir uns erinnern, Pamela Rendi-Wagner noch als Parteichefin ist in dieses Sommergespräch gegangen damals und hat quasi ganz offensiv gegen Hans-Peter Doskozil geschossen. Das macht Babler jetzt nicht. Er zeigt sich zumindest im Sommergespräch nach außen sehr friedlich und sehr harmoniebedürftig. Das ist schon gescheit. Aber dass die Partei zur Ruhe gekommen wäre, sehe ich hier gar nicht. Und ich fürchte schon, dass das im Herbst auch die Wählerinnen und Wähler bestrafen werden. Dass man hier einfach sieht, es ist kein Raum, um sich wirklich mit Politik zu beschäftigen, weil man so mit sich selbst beschäftigt ist.
Ja, und was die Wählerinnen und Wähler sagen zu diesem Schauspiel und ob da die Stadt Wien möglicherweise das neue Burgenland ist, wie manche sagen, das können wir uns jetzt gemeinsam anschauen.
Wie ist für Sie die SPÖ aktuell?
Ja, Kapfenberg, super.
Und die Bundes-SPÖ? Also jetzt bitte,
ja, die Bundes-SPÖ, weiß ich nicht, was man jetzt sagen soll.
Das ist kein Zusammenarbeiten, sondern nur ein Gegeneinander arbeiten und das ist schon ein bisschen schlimm.
Es ist sehr viel Wirbel drin, ja. Und es wäre ganz, ganz gut, wenn sich alle einmal bei den Händen nehmen und nachdenken, was sie überhaupt für Spektakel machen. Also das muss ich schon sagen, ja.
Also man sieht in einer ehemals roten Hochburg jede Menge Stimmen gegen Andreas Babler. Aber ich habe heute so ein bisschen Twitter durchforstet und habe da auch einen Tweet mitgebracht, wo wir vielleicht reinlesen können. Da wird zum Beispiel geschrieben, dass Andreas Babler ein Plädoyer für saubere Politik und eine Entschuldigung für vergangene Fehler geliefert hat, auch wenn die nicht in seiner Verantwortung liegen. Er hat geliefert. Haben wir sonst schon Entschuldigungen in letzter Zeit von anderen Parteien zum Beispiel gehört? Also da zeigt wiederum die andere Seite auf, wir sind schon zufrieden mit dem, was Andreas Babler gemacht hat.
Was sagt da vielleicht noch einmal die Seite auf, die das anders sieht?
Nein, ich kann nur wiederholen, was ich vorher gesagt habe. Ja. Es geht ja nicht um Andreas Babler an sich. Der macht nicht nur Fehler, der macht auch einiges richtig. Aber das heißt nur lange nicht, dass ihm in der ganzen Partei Ruhe und Eintracht eingekehrt ist und bei Weitem nicht.
Also die einen sagen, es ist nicht okay, es wird bestraft werden, sehr wahrscheinlich bei der nächsten Nationalratswahl am 29. September. Und die andere Seite sagt, nein, hat sich geklärt, war unabsichtlich, dass diese Kritik an die Öffentlichkeit gekommen ist.
Bei unserem zweiten von insgesamt drei Themen, bei denen wir beide Seiten beleuchten, geht es im Kern der Sache um die österreichische Neutralität.
Ja, ÖVP und Grüne einigen sich dann nämlich laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Profil auf eine gemeinsame Sicherheitsstrategie.
Ja, und zwei wesentliche Eckpunkte dabei, raus aus Russengas und eine engere Zusammenarbeit mit der NATO.
Weg vom Russengas. Eine neue China-Politik und engere Zusammenarbeit mit der NATO. Das sind drei von mehreren Punkten der Sicherheitsstrategie von ÖVP und Grüne. Seit Monaten verhandelt die Koalition über dieses Papier. Ergebnislos. Laut Profil sollen sich die Regierungsparteien jetzt auf einen Entwurf geeinigt haben. Nun will man sich im Nationalrat um Zustimmung bemühen. Ob das gelingt, ist aber fraglich. Denn viele Punkte im Entwurf könnten der Opposition sauer aufstoßen. Ist das geplante Sicherheitskonzept von Türkis-Grün ein Schnellschuss oder notwendig, um die Sicherheit in Österreich zu verbessern?
Und wir beleuchten natürlich auch hier beide Seiten. Und eine Seite sagt, da, wer sich an die NATO annähert, der entfernt sich automatisch von der österreichischen Neutralität. Was sind denn da die Argumente dieser Seite, Elisabeth Hofer?
Naja, zum einen, also vorausschicken muss man dem Ganzen mal, die Österreicherinnen und Österreicher lieben die Neutralität. Wir haben jetzt angeschaut in der Vorbereitung, die jüngste Umfrage zu dem Thema zeigt, 74% der österreichischen Bevölkerung wollen die Neutralität unbedingt beibehalten, wenn nicht sogar stärken für einen NATO-Beitritt. Das steht hier im Sicherheitspapier eh nicht zur Disposition, aber für einen Beitritt wären im Unterschied dazu nur 14%. Also die Neutralität ist in Österreich wirklich nach wie vor ein Ding. Ich glaube nicht, dass man sich mit diesem Papier hier jetzt besonders stark von der aktuellen Position der NATO gegenüber verabschiedet oder dass sich da viel verändert. Es ist nur nochmal, wie gesagt, explizit erwähnt. Ein bisschen ein anderes Thema ist die Haltung Österreichs in Fragen der Verteidigungspolitik allgemein, weil wir ja immer sagen, nein, wir sind ja neutral. Dann gleichzeitig finden wir aber schon, wir müssen auch im Sinne der gemeinsamen Verteidigungspolitik der EU hier quasi unseren Tribut zollen. Und hier ist immer, und auch in diesem Papier, hier ist es nicht Fisch und nicht Fleisch. Wir investieren in Aufrüstung, aber wir investieren nicht genug, um irgendwie international hier verteidigungsfähig zu sein. Also hier ist die Linie einfach ein bisschen inkonsequent und das sehe ich auch nach wie vor in diesem Papier, dass man hier keine klare Position sich schafft. Und was den Ausstieg aus dem Russengas angeht, so gibt es ja viele Menschen, die das natürlich extrem befürworten. Die Frage ist, warum die ÖVP das so lange doch hinausgezögert hat und das so lange nicht wollte. Und ich glaube, hier ist schon ein wichtiges Argument, dass man auch auf die Industrie schaut. Wir wissen, der Standort Österreich ist unter Druck, nicht zuletzt wegen der Energiepreise. Und hier macht quasi dieses Energiekapitel, damit macht man sich das nicht angenehmer.
Das werden wir heute auch noch besprechen. Wir haben dazu nämlich zwei Gäste. Aber kommen wir vielleicht jetzt auch noch kurz auf die andere Seite zu sprechen, Patrick. Weil da sagen einige ganz klar, naja, Österreich muss sich aber an die Gegebenheiten anpassen. Stichwort Ukraine-Krieg und eben dementsprechend auch die Sicherheitsstrategie anpassen.
Wer das in Österreich schon immer oder seit einigen Jahren macht, sind ja die NEOS, die klar sagen, wir brauchen eine gesamteuropäische Sicherheits- und Verteidigungsstrategie. Aber jetzt in diesem neuen Sicherheitspapier sagen das natürlich schon auch ÖVP und Grüne. Und die lassen da irgendwie keine Zeile aus, um darauf hinzudeuten, dass sich einfach die nationale, europäische und internationale Sicherheitslage, vor allem nach dem Angriff Russlands in der Ukraine, drastisch verändert hat. Und wenn wir uns die alte Sicherheitsstrategie anschauen von 2013, da heißt es im ersten Absatz etwa noch, die Folgen des früheren Ost-West-Konflikts bestimmen nicht mehr wie bisher die sicherheitspolitische Agenda. Und wir wissen aber jetzt, es hat sich deutlich zu 100% geändert. Ja? Und es ist nicht vom NATO-Beitritt die Rede, sondern man schreibt, man muss die Kooperationsmöglichkeiten, die es mit der NATO gibt, einfach ausschöpfen. Und da steht auch zum Beispiel, ich habe jetzt in eine alte Parteitagsrede von Beate Meinl-Reisinger, der NEOS-Parteivorsitzenden, reingehört, eben, dass sie zum Beispiel sogar einen gesamteuropäischen Staat möchte. Vielleicht können wir da kurz in den O-Ton reinhören.
Es geht sich nicht aus, aus Zeitgründen.
Fassen zusammen, es ist also eine Position, wo es auch natürlich ganz starke zwei Seiten gibt. Die einen sagen, es ist die heilige Neutralität, der heilige Schein sozusagen. Die anderen sagen, es ist ein bisschen scheinheilig sozusagen, dass man sich da versteckt dahinter, um ein Presseartikel von vor ein paar Jahren zu zitieren. Wir kommen damit zum dritten und letzten Thema.
Ja, da fragt man sich, wo hört Meinungsfreiheit auf, wo fängt Zensur eigentlich an?
Und um genau diese äußerst schwierige Frage geht es derzeit in den USA.
Und Auslöser für diese aktuelle Diskussion ist ja der Erfinder und auch Boss von Facebook, Mark Zuckerberg.
Zuckerberg wirft nämlich der Regierung von US-Präsident Joe Biden vor, dass Facebook während der Corona-Pandemie unter Druck gesetzt worden ist, bestimmte Inhalte im Zusammenhang mit Corona zu zensieren.
Zuckerberg nennt als Zensur das Weiße Haus, nennt es einen verantwortungsvollen Umgang mit Inhalten, vor allem während einer globalen Gesundheitskatastrophe.
Über 20 Millionen entfernte Inhalte. So viele Beiträge soll Facebook während der Corona-Pandemie gelöscht haben. Darunter auch Humor und Satire, wie Meta-CEO Mark Zuckerberg jetzt bekannt gibt, soll das auf Druck der US-Regierung geschehen sein. Laut dem US-Milliardär Zensur. Die US-Regierung verteidigt hingegen ihr Vorgehen. Angesichts einer tödlichen Pandemie habe US-Präsident Biden verantwortungsbewusst gehandelt, um die Gesundheit aller zu schützen. Ist das Vorgehen der US-Regierung tatsächlich ein Einschnitt in die Meinungsfreiheit oder braucht es verantwortungsvolleres Handeln seitens Zuckerberg und Co.?
Patrick, welche Argumente bringen da jetzt Zuckerberg und auch Elon Musk hervor, um ihre Position dazu stärken?
Ja, ganz klar, die Meinungsfreiheit, die halt auch in den USA gilt und die kann da von der Regierung nicht mit den Füßen getreten werden, heißt es da. Plattformen und Medien dürfen ihre eigenen Linien, die sie sich vorgegeben haben, nicht durch eine politische Intervention da kippen lassen. Und dann stellt man eben die Frage, wie weit würde denn das noch gehen, wenn wir jetzt eine Metaebene höher gehen? Wo könnte denn die Regierung dann noch überall eingreifen und sensieren? In die ein Wortspiel in dem Fall passen. Aber zum Beispiel, wenn man es uns anschaut, könnte dann die Regierung auch uns zensieren im Wahlkampf vor allem? Dürfen wir dann bestimmte Sachen nicht mehr senden, bestimmte Fragen nicht mehr stellen? Also das hat dann schon eine Dynamik, wo die eine Seite sagt, das beschränkt sich ja jetzt nicht nur auf Facebook, auf Twitter und Co., sondern das könnte dann, wenn die Regierung einmal damit durchkommt, viel weitergehen.
Meinungsfreiheit, schön und gut. Meinungsfreiheit heißt aber umgekehrt nicht, dass einfach jeder jeden Schwachsinn und jede Beschimpfung posten kann, die er möchte, zum Beispiel auf Facebook. Was sagen denn da die Kritiker von Zuckerberg und Co., was sagt denn da die andere Seite, Frau Hofer?
Genau das, ja. Also Meinungsfreiheit inkludiert nicht Hass, Hetze, Lügen und auch nicht Falschinformation. Also da gibt es ja schon klare Grenzen. Ich finde auch, dass der Vergleich mit anderen Medien hier nicht angebracht ist, weil es in herkömmlichen Medien schon an sich Kontrollinstanzen gibt, weil es schon an sich so ablaufen sollte, dass hier nicht ein Mensch alles verbreiten kann, was er möchte. Davon abgesehen gibt es Ehrenkodizes und so weiter. Also hier hat man sich schon gewisse Selbstregulative geschaffen, die es auf diesen Plattformen an sich nicht gibt. Also hier könnte ja wirklich vollkommen unreguliert alles in die Welt hinausgeblasen werden. Wir sehen das in verschiedenen Belangen, wie sich das äußern kann, wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, wie junge Frauen teilweise angespornt werden, sich in problematisches Essverhalten reinzubegeben. Es gibt niemanden, der das überwacht, es gibt niemanden, der da ein Auge drauf hat. Und letztinstanzlich regelt unser gemeinsames Zusammenleben halt dann der Staat. Und wie gesagt, hier zu sagen, es ist alles nur Freedom of Speech, ist, glaube ich, insofern auch nicht angebracht, weil diese Plattformen ja auch nicht zu einem Selbstzweck existieren, sondern auch die sind profitorientiert. Auch die Algorithmen, die da dahinter liegen, die blasen die Sachen ja nicht einfach wahllos hinaus, sondern da ist ja überall ein Profitgedanke dahinter. Also das ist nicht ganz so ungefährlich, wie wenn man einfach was sagt, weil es gerade eine Laune ist.
Ist das auch ein Faktor, dass man da vielleicht ein bisschen kritischer hinterfragen muss? Mark Zuckerberg, Elon Musk, das sind Milliardäre, Multimilliardäre, die machen ein gutes Geschäft damit, dass sie eben auch oft Inhalte verbreiten und zulassen. Ist das ein Argument, dass man sagt, naja, das ist halt durchaus auch ein Geschäft, wo man darauf achten muss, was man da liest, zum Beispiel auch im Internet?
Absolut. Und weil sie auch ein bisschen Mark Zuckerberg unterstellt wurde, er würde sozusagen jetzt vor allem im Wahlkampf der einen oder anderen Seite helfen. Und da möchte er sich aber auch selbst klar davon distanzieren und sagt, er möchte neutral auftreten in weiterer Vorgehensweise und nicht jetzt entweder Kamala Harris oder Donald Trump auch finanziell irgendwie unterstützen oder denen die Plattform geben, da bessere Werbeeinschaltungen zu bekommen.
Mhm. Aber es ist nicht auch interessant, denn auch Elon Musk nutzt ja eigentlich die Plattform genauso wie Zuckerberg, um die eigenen Inhalte zu promoten und damit eigentlich auch zu beeinflussen.
Ja, und außerdem nochmal, das können die Herren schon beide sagen, dass sie da neutral sein wollen, aber was hinter ihren Algorithmen steckt und so weiter, ist streng geheim, darüber wissen wir nichts. Und das wäre mal interessant, weil auftreten und sagen, na, ich mische mich da nicht ein, ist ja das eine, aber was dann tatsächlich abläuft im Hintergrund, ist das andere.
Also die Meinungsfreiheit hat ihre Grenzen, sagt die eine Seite. Meinungsfreiheit um jeden Preis argumentieren zum Beispiel Mark Zuckerberg und Elon Musk. Vielen herzlichen Dank, Elisabeth Hofer von der Presse. Vielen herzlichen Dank, Patrick Schwanzer von Puls24.
Und Sie können sich jetzt Ihre eigene Meinung bilden zu diesen Themen. Im Anschluss übrigens an Beide Seiten live, da meldet sich dann wieder unser Kollege Werner Seeker bei Wild umstritten mit dem folgenden Thema.
Von mir werden Sie kein schlechtes Wort über Andreas Babler hören. Das sagt heute die mächtige SPÖlerin Doris Bures. Dumm nur, dass man letzte Woche schlechte Worte lesen konnte. Dann raus aus russischem Gas und näher ran an die NATO. Das steht im Papier zur neuen Sicherheitsstrategie, auf die sich ÖVP und Grüne jetzt geeinigt haben dürften. Und wenn der Wahlkampf schmutzig wird, dann hat das auch mit der FPÖ zu tun. Einmal als Jägerin, aber einmal auch als Gejagte. Da ist jetzt ein Video aufgetaucht, das Herbert Kickl mit Adolf Hitler vergleicht. Das alles besprechen wir heute mit der grünen Legende Peter Pilz, mit Kleine Zeitungsjournalistin Barbara Haas und mit FPÖ-Berater Robert Willacker.
Wird auf jeden Fall weiterhin spannend sein im Anschluss an unsere Sendung. Sollen wir schon jetzt auf alle weiteren Themen aus Österreich und aller Welt, worüber man halt so spricht?
Ganz genau so ist es und dazu begrüßen wir unsere Kollegin Alexandra Nindl aus der Puls24-Redaktion. Hallo Alex.
Es freut mich sehr, dass ich wieder da sein darf. Hallo.
Schön, dass du da bist, Alex. Allerdings gleich mit einem sehr unschönen Thema zu Beginn und mit absoluten Breaking News.
Absolute Breaking News, das ist eigentlich erst in der letzten Stunde öffentlich geworden. Und zwar in Deutschland hat es offenbar eine Attacke von einem Mann gegeben. Es heißt von der Polizei, er soll in einem Wohngebiet, also mitten auf einer offenen Straße, versucht haben, Passanten anzugreifen, bewaffnet mit einem Messer. Die Polizei hat natürlich versucht, so schnell wie möglich einzuschreiten. Offenbar ist er dann im ersten Moment geflüchteter Täter, der Verdächtige, so hat die ersten Informationen. Relativ schnell konnten die Beamten ihn dennoch umzingeln. Er hat aber nicht locker gelassen, hat versucht, sie auch zu offenbar zu bedrohen mit dem Messer. Und dann haben sie abgeschossen und der Verdächtige ist dann an Ort und Stelle noch verstorben.
Also das heißt, wir fassen zusammen, erneuter Messerangriff, erneut in Deutschland, ein 26-jähriger Deutscher.
Ein 26-jähriger Deutscher, genau, in Nordrhein-Westfalen.
Aber
genau,
die Hintergründe eben zur Tat noch nicht bekannt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in letzter Zeit haben wir immer öfter über solche Vorfälle gesprochen, dass dann eben die Polizei tatsächlich auch abgedrückt hat,
ganz klar, also verstehe ich. Also wenn du im Dienst bist und es läuft jemand mit zwei Messern bewaffnet, waren es jetzt ein oder zwei Messer, weiß ich, ich meine, das macht nicht viel Unterschied.
Es gibt noch nicht sehr viele Details, die bekannt sind, aber Bianca, du sprichst es an, ausgerechnet nur so wenige Tage nach dem Vorfall in Solingen, in Deutschland, wo ja eine große Diskussion eröffnet wurde, rund um eine Ausweitung oder ein Messerverbot allgemein. Also die wird jetzt natürlich noch einmal befeuert in Deutschland dadurch.
Ja, klar. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir vorerst mit diesem Thema ab, kommen wir zu erfreulichen.
Alles weitere dazu übrigens, wir halten Sie auf dem Laufenden, meine sehr geehrten Damen und Herren, auf puls24.at, da gibt es natürlich die aktuellen Informationen dann auch zu diesem Fall.
So ist das. Ja. Aber jetzt was Positives.
Ja, bitte darum.
Bitte, Alex.
Was Positives, also das waren die neuesten Meldungen, die ich habe. Das ist eine Meldung, die ist am Nachmittag daher gedrudelt. Also alle Agenturen weltweit haben da positiv Alarm geschlagen, sozusagen. Eine Geisel aus dem Gazastreifen, die seit über 320 Tagen in den Fängen der Terrororganisation Hamas gewesen ist, konnte befreit werden.
Schön.
Das ist natürlich eine gute Nachricht. Es handelt sich um einen 52-jährigen Mann. Er ist Vater von 11 Kindern, die werden sich natürlich freuen. Er ist am 7. Oktober aus seinem Kibbutz, also am Tag der Attacke von der Terrororganisation, damals entführt worden und hat offenbar bis heute überlebt. Man weiß ja über die anderen Geiseln nicht allzu viel, wie viele leben noch. 108 werden ja immer noch vermisst. Das ist aber natürlich...
Da weiß man auch nicht, was mit denen ist oder ob die noch am Leben sind oder nicht. Das weiß man alles.
Da weiß man nicht, was mit denen ist. Das ist natürlich schwierig. Diese positive Nachricht, die hat der Regierungschef natürlich gleich einmal verkünden wollen. Der hat sofort reagiert, hat sich an die Presse gewandt und schauen wir uns mal kurz an, was er gesagt hat.
Willkommen zu Hause, Farhan Al-Qadi. Ich gratuliere dem Militär zu der erfolgreichen Befreiungsaktion. Wir arbeiten unermüdlich daran, alle Geiseln nach Hause zu bringen. Wir versuchen das auf zwei Wege. Über Verhandlungen und Befreiungsaktionen. Beides erfordert militärische Präsenz auf dem Schlachtfeld und unaufhörlichen militärischen Druck auf die Hamas. Wir machen so lange weiter, bis wir alle nach Hause bringen.
Sagt also der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der aber auch scharf in der Kritik steht. Und man muss es auch sagen, das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung natürlich nach wie vor enorm groß, der Krieg im Gazastreifen, eine furchtbare
Tragödie. Es ist kein Ende in Sicht, er steht enorm unter Kritik, aber das versucht er natürlich dann gleich für sich.
Medial natürlich propagandistisch auszuschlachten ein bisschen, ja.
Nach Bitte. Österreich, würde ich sagen, ja. oder? Kommen wir nach Warburg. Österreich, denn auch da gibt es einiges zu berichten, allerdings ebenfalls nicht wirklich gute Nachrichten aus der Steiermark.
Das ist eine Meldung, die hat sich heute Morgen eigentlich in allen Medien schon breit gemacht. Das sind eher schlechtere Nachrichten aus der Steiermark. Du hast es gesagt, Mutter Natur hat wieder einmal gezeigt, was sie so alles drauf hat und dass sie sich ihren Weg dorthin bahnt, wo sie eben möchte. Muren sind da abgegangen in der Obersteiermark, also da hat es gegossen, wie sonst nur was. Wir sehen die Bilder, und da sind sie heute schon wieder bei den Aufräumarbeiten mittendrin, die ganzen Betroffenen. Es hat da nicht nur Straßen und so weiter getroffen, sondern auch Autos sind tatsächlich unter Schlamm mehr oder weniger begraben worden. Und die Autos sind nicht leer gewesen, keine parkenden Autos, sondern da sind Menschen drin gewesen. Und wir haben einen der Betroffenen interviewt.
Von weiter oben, bei der Rentik hier, gell, ist eine Schlammlawine hinuntergegangen. Und dann, also ich lege jetzt über 35 Jahre, das ist das erste Mal, dass wir sowas gehabt haben. Das ist das dritte Mal heuer, aber das war das Schlimmste. Die Feuerwehr war schnell da und die Gemeinschaft hier in Vordenberg ist sehr groß. Die Leute helfen sich alle gegenseitig und das ist ganz wichtig in ländlichen Gemeinden. Besonders, wenn du nicht weißt, was wichtig rüberkommt, dass die Leute zusammenhalten. Und das war das Schöne. Ich mag der Feuerwehr Vordenberg euch herzlich bedanken für die Unterstützung gestern.
Schlimm. Also das war jetzt einer der Betroffenen, der mehr oder weniger rund um sein Haus alles wieder herrichten muss. Es waren aber 7 Autos und 7 Menschen, eben was ich vorher angesprochen habe. Die sind nicht mehr vor und nicht mehr retour gekommen, 40 Zentimeter tief im Schlamm festgesteckt. Also da will man sich wirklich nicht reindenken. Und für die Feuerwehr hat es da einige Stunden gedauert, bis die was machen konnten.
Die sind heuer überhaupt im Einsatz.
Was ich schön fand allerdings bei all dem Drama, und das ist natürlich furchtbar für die Menschen dort, aber was dieser Mann gerade gesagt hat, da merkt man den Zusammenhalt, da halten die Leute dann zusammen. Das ist auch schön irgendwo
auf das der anderen Seite, dass man sich da hilft. Dann das auch hört man immer öfter, dass erstens, dass man sich auch sehr, sehr freut in der Situation. Ich war noch nie in so einer Situation. Also ich bin von so einer Naturkatastrophe noch nie betroffen gewesen. Aber beim Berichten, man hört es so oft, dass man so dankbar ist, dass die Feuerwehr kommt, und die ist ja auch gut organisiert, und wir haben auch einen noch
viele Freiwillige. Auch,
ne? Viele Freiwillige. Schauen wir uns kurz an, was einer von denen gesagt hat.
Wir haben die Leute nicht aus den Autos holen können, weil einfach die Schlammmassen die Türen versperrt haben. Wir haben dann geschaut, dass die Leute gut geht, dass die alles haben, und dann haben wir halt den Schlamm weggekramt, und dann haben wir halt ein Auto nach dem anderen ausgezogen.
Das sind die Helden unserer Zeit.
Das sind die Helden unserer Zeit, aber er hat natürlich auch beschrieben, es ist natürlich auch hart für sie. Also das sind keine einfachen Einsätze, vor allem in so kleineren Dörfern, man kennt sich ja. Man kennt die Betroffenen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Aber gut, Gott sei Dank auch glimpflich ausgegangen und niemand wirklich dramatisch verletzt worden bei dieser ganzen Sache, muss man ja auch sagen. Also
keine Verletzten, das ist die gute
auch das. Nachricht. Aber jetzt etwas Besonderes, das du uns mitgebracht hast, denn ich glaube, fast jeder kennt sie, oder?
Ich glaube auch fast. Und wenn
über die wir jetzt sprechen.
Jemand nicht weiß, um was es geht,
eine Melodie. Starten wir mal mit einer Melodie. Starten mit einer Melodie, die jetzt hoffentlich erklingt.
Oh ja, mein Herz. Ich glaube, jetzt wissen wir es auch, oder?
Ich liebe dieses Lied.
Wie liebst du es? Wie gefällt es dir?
Auch einer meiner Lieblingslieder. Wonderwall.
Ich kann es ja nicht mehr hören.
Ich finde, das ist wie bei den Beatles. Das sind einfach Nummern, die kann man immer und immer und immer wieder hören, aber das ist unsterblich.
Auch wenn ich es nicht mehr hören kann, es ist trotzdem heute eine Nachricht, die ist, ich kann gar nicht sagen, wann das begonnen hat heute, aber es ist schon den ganzen Tag völlig viral gegangen, und für alle Oasis-Fans sind das wahrscheinlich die besten Nachrichten, die sie je gehört haben. Sie gehen wieder auf Tour, 2025 geht's los, 14 Konzerte. Taugt's euch?
Großartig. Ich glaube, wir schauen gleich, oder?
Absolut. Ich weiß schon, wo ich nächstes Jahr bin um die Zeit. Da könnt sich die Sendung dort ohne mich organisieren. Ich schaue,
dass
ich
da irgendwo Karten bekomme.
Nach Österreich kommt die Band allerdings leider nicht.
Nach Österreich kommt die Band leider nicht. Es gibt 14 Konzerte eben, also in Großbritannien. Also das Wembley-Stadion wird dann natürlich bummvoll sein, mehrere Male. Und auch in Irland. Und ich finde es ehrlich gesagt ein ganz bisschen schade, dass ihr jetzt nicht gesungen habt. Aber ich habe jemanden mitgebracht, der singt. Hör mal kurz rein.
Super.
Jetzt schon und auch von früher, aber ich bin jetzt kein so großer Fan, als dass mich das jetzt so tangieren würde. Aber ja, gut für die Band, wenn sie sich wieder versöhnt haben.
Werde ich mal anschauen. Voll cool.
Ich denke, das ist eher die Generation meines Vaters und nicht meine, weil wenn sie wollen, dann sollen sie. Juckt mich nicht so.
Naja, sie sind schon eine legendäre Gruppe.
Aber ich bin Coldplay-Fan.
Plötzlich Reunion, plötzlich gehen sie auf Tour. Was könnte dahinter stecken?
Versöhnung. Also ja, es gehört dazu, dass man sich manchmal streitet, aber umso schöner, wenn man sich wieder findet, oder?
Was könnte da dahinter stecken? Gut für die Band, auch finanziell wahrscheinlich.
Zeigt das an. Ratet einmal, wie viel sowas einbringt. Wie viel haben Sie sich ausgeschnappt?
Ein paar Millionchen, oder?
Mehrere sogar. Umgesetzt ist schon. Also 50 Millionen Pfund, in Euro sind das 59 Millionen. Und das sind einmal nur die ersten Verträge jetzt. Da sind die Umsätze bei der Tour noch gar nicht dabei. Da rechnen Sie noch einmal mit 400 Millionen.
Das haben wir falsch gemacht. In unserem nächsten Leben gründen wir eine der einflussreichsten Britpop-Bands aller Zeiten.
Leichter als das, oder?
Easy.
Absolut.
Und zerstreit uns ein bisschen Reunion.
Ja, aber da muss ich ganz kurz was sagen. Es sind halt Geschwister und oftmals zerstreitet man einfach mit seinen Geschwistern. Wir alle haben Geschwister, ich glaube, wir kennen das.
Ja, aber da ist ein bisschen mehr als Geschwisterstreit. Ja, die Skandale, einer war mal in Hafen in München.
Gute Nachricht auf jeden Fall für Musikfans und Oasis-Fans sowieso.
Egal, ob wegen Geld oder nicht,
so wie es am Ende des Tages zählt, dass sie spielen. Ein Thema hast du uns auch mitgebracht.
Ich habe ein Thema mitgebracht, das seit den Mittagsstunden auf Puls 24 extrem häufig geklickt wird.
Da geht es auch ums Geld in Wirklichkeit.
Da geht es auch ums Geld. Da hat sich einer Geld holen wollen, das ihm aber nicht gehört oder ihr nicht gehört. Es geht um einen Banküberfall in Tirol. Und der ein oder andere wird sich jetzt denken, was schon wieder? Ja, tatsächlich, das häuft sich interessanterweise. Ich weiß auch nicht, was da in Tirol los ist. Jedenfalls ist dieser der Verdächtige offenbar immer noch auf der Flucht. Gesehen hat man ihn ganz kurz. Über die angrenzenden Felder ist er mal drüber gesprungen und dann war er spurlos verschwunden. Also da läuft die Fahndung inklusive alle möglichen, also auch Hubschreiber. Die Cobra ist im Einsatz. Es gibt eine sehr detaillierte Beschreibung, wie der Verdächtige, die Verdächtige ausschaut.
Das heißt, zu Fuß unterwegs?
Wie es jetzt ist, weiß ich
nicht.
Aber über die Felder ist er mal zu Fuß gekommen.
Ja, auf jeden Fall. Nein, das ist wirklich interessant, weil ich habe da mit jemandem vom Landeskriminalamt einmal gesprochen und der hat eben auch gesagt, dass bei solchen Überfällen, wenn man dann eben zu Fuß unterwegs ist oder mit dem Fahrrad, es natürlich schon schwieriger ist dann...
Wo hast du das her?
Von jemandem vom Landeskriminalamt. Aber ich will natürlich jetzt keine Werbung machen, wie man Banküberfälle macht. Nein. Aber er hat ihm gesagt, das gestaltet sich dann natürlich schwieriger in die Fahndung. Ist irgendwie logisch,
oder? Weißt du, warum das keine gute Idee ist? Der ein oder andere sitzt sogar in U-Haft. Ich kann allein in den letzten Wochen, glaube ich, habe ich mir rausgesucht, 4 Banküberfälle in Tirol, Ende Juli in Innsbruck, dann vor 4 Wochen in Reichenau, dann davor hat es eine BTV-Filiale gleich zweimal getroffen.
Aber alle aufgeklärt, Alex?
Nein, die sitzen jetzt einmal in U-Haft.
Und auch hier keine Verletzten, keine...
Da ist jetzt einmal niemand verletzt, aber das ist natürlich für die Bankmitarbeiter...
Ich finde das Wichtigste. Also naja, natürlich, das ist furchtbar, ja, absolut.
Fußballer mit der FFP2-Masken, der Herr, der hat aber kein Corona, sondern wieder da das Geld aus der Ding mitnehmen.
Nein, ohne jeden Zweifel, sowieso, aber am Ende des Tages ist die Bank vor allem zu Schaden gekommen und das ist dann gar nicht so schlimm.
Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Alex, für die wichtigsten Infos des Tages.
Sehr gerne. Da sehen wir uns morgen wieder.
So ist es.
Bei uns geht es gleich weiter und da ist einmal mehr die SPÖ Thema. Die zerreibt sich ja so gerade ein bisschen in internen Grabenkämpfen und unser Kollege von Puls24, Daniel Retschitzecker, hat sich da heute unterhalten mit der ehemaligen SPÖ-Staatssekretärin Mona Duster. Und dieses Interview, das durchaus auch einige brisante Aussagen enthält, das sehen Sie gleich nach der Werbung.
Kann es sein, dass Andreas Babler wirklich...
Der eine ist selbst manchen Grünen zu links, der andere zählt zum eher rechten Flügel der ÖVP. Michel Raimond und Franz Hörl, die würden im echten Leben wohl eher keine Freunde werden. Bei Beide Seiten live treffen die beiden gleich im direkten Duell aufeinander. Selbst geografisch kommen die beiden aus vollkommen entgegengesetzten Richtungen Österreichs. Raimond wird 1971 in Burgenland geboren, Hörl 1956 in Tirol. Während Raimond sich für Klimakleber stark macht, ist Hörl nicht zuletzt in seiner Funktion als Obmann der österreichischen Seilbahnindustrie das Feindbild vieler Klimaschützer. Erst letztes Jahr macht Raimond sich deshalb sogar über das Gewicht von Hörl lustig. Eigentlich müsste sich die ganze österreichische Skitourismus Tourismusbranche auf die Straße picken. Die werden es am dringendsten brauchen und den Hörlfranz tät keiner wegtragen, schreibt der Grüne da im Jänner 2023 auf Twitter. Hörl ist seinerseits nur selten um unfreundliche Ansagen verlegen. Auf die Kritik am hohen Stromverbrauch der Seilbahnen und Skigebiete, Stichwort Schneekanonen, sagt Hörl vor 2 Jahren, ich schaue nicht zu, wie das Wasser an mir vorbeirinnt und Strom für die Stadt produziert wird. Und wir sitzen im Trockenen. Dann werden wir uns auch zu wehren wissen. Der langen Rede kurzer Sinn, Franz Hörl und Michel Raimond, das sind 2 Welten, die aufeinandertreffen. Das Beste aus beiden Welten, das sind mittlerweile freilich nur mehr die Reste aus beiden Welten. Sehen Sie jetzt Franz Hörl von der ÖVP und Michel Raimond von den Grünen im Beide Seiten Live-Duell des Tages bei Bianca Ambros.
Willkommen zurück. Schön, dass Sie nach wie vor mit dabei sind. Sie haben es mitbekommen. Es geht jetzt heiß her bei uns hier bei Beide Seiten Live. Und wir stellen uns vor allem die Frage, wem hat eigentlich diese Koalition zwischen Schwarz und Grün mehr genutzt und wem mehr geschadet? Und dazu begrüße ich eben zum einen Franz Hörl. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hergekommen sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und zum anderen Michel Raimond von den Grünen. Vielen Dank.
Von mir auch, danke.
Herr Raimond, ich fange gleich bei Ihnen an. War denn eigentlich jetzt die Koalition mit der ÖVP so schlimm für Sie, dass Sie jetzt Bescheid gegeben haben und beschlossen haben, dass Sie jetzt für kein politisches Amt mehr kandidieren wollen?
Nein, überhaupt nicht. An der Koalition liegt es nicht. Aber jetzt habe ich 15 Jahre Politik gemacht und es wird mehr Zeit für was anderes, hat aber damit nichts zu tun.
Sie sind beide im Nationalrat. Die Legislaturperiode neigt sich dem Ende zu. Am 29. September wird dann wieder gewählt. Fazit, wie war es abschließend?
Also bin ja bekannt, dass ich kritisch Grünen gegenüberstehe. Das hat auch seinen guten Grund. Fakt ist, ich habe nichts erwartet von dieser Koalition und ich bin am Ende sehr überrascht, was gelungen ist. Wir haben Krisen bewältigt. Wir haben eigentlich diese Corona-Krise, die für uns im Tourismus, wo wir quasi aus dem Binnenmarkt komplett ausgeschlossen worden sind, wo Tirol zweimal komplett zugesperrt war, wo wir quasi eine Zone in Österreich waren. Wir haben diese Krise in der Form gemeinsam bewältigt, dass wir alle Betriebe drüber gebracht haben und dass es kaum Konkurse oder fast keinen Konkurs gegeben hat. Und das ist schon eine ganz große Leistung dieses Staates gewesen und nachfolgend natürlich dann Ukraine und die ganzen Krisen, die noch gekommen sind. Am Ende des Tages muss ich sagen, ist viel passiert. Es war manchmal mühsam. Aber ich glaube, die Regierung und die ÖVP hat das natürlich auch durchgetragen, die vollen 5 Jahre, trotz mancher Provokation, wie beispielsweise jetzt unsere Frau Bundesminister Gewessler.
Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, aber trotz dieses positiven Feedbacks, das Sie jetzt gegeben haben, muss man schon sagen, wenn man sich eben diese aktuellen Umfragewerte ansieht, sowohl bei ÖVP als auch bei Grünen, dann haben ja beide Parteien stark während dieser Koalition verloren. Wir haben die Zahlen jetzt auch eingeblendet. Wenn man sich das Ergebnis ansieht von 2019 bei der Nationalratswahl, da kommt die ÖVP auf 37,5%. Jetzt steht sie bei aktuellen Umfragen etwa bei 23,4%. Bei den Grünen schaut es auch nicht viel besser aus. Da war man 2019 bei 13,9% und eben jetzt steht man bei etwa 8,3%. Herr Raimond, kann man da also sagen, dass diese Koalition den Grünen vielleicht mehr geschadet als genutzt hat?
Na, ich weiß nur, als wir die Besprechung hatten im Club mit, machen wir das jetzt und so weiter, habe ich selbst noch gesagt, es ist ganz klar, als kleiner Koalitionspartner verlierst du in 5 Jahren und wir werden uns halbieren. Das muss auch jedem klar sein, der in diese Koalition geht. Ich habe von den 14% auf 7 getippt. Umfragen geben uns jetzt, die war jetzt 8 und eine der schlechteren, sagen wir mal 9% sind die meisten, die ich kenne. Mhm. Das ist, glaube ich, schlicht und einfach Realität und jetzt haben wir noch mehr extra schwere Phase mit Corona und so weiter abgefangen. Da möchte ich jetzt über die Demokratie sicher nicht jammern. Wir haben uns was Schweres ausgesucht und tragen das durch und werden jetzt in dem Wahlkampf so viel wie möglich da ausholen. Das war vor 5 Jahren.
Herr Hörl, weil Sie es schon angesprochen haben, kommen wir auf Leonora Gewessler zu sprechen. Jeder erinnert sich nämlich an den Streit, der dann entfacht ist zwischen Grüne und ÖVP. Gewessler hat eben damals gegen den Willen der ÖVP auf EU-Ebene für das Renaturierungsgesetz gestimmt. Der Kanzler bzw. die Kanzlei der ÖVP hat dann daraufhin sogar die Wiener Staatsanwaltschaft wegen Amtsmissbrauchs eingeschaltet. Geht man aber so mit seinem Koalitionspartner um?
Ja, die Frage ist, ob die Frau Gewessler, wie die mit uns umgegangen ist. Und es gab in dieser Legislatur natürlich schon auch einige Fouls. Ich erinnere an die Ablöse des Bundeskanzlers, wo man bei anderen natürlich sehr genau auf das Sittenbild schaut. In der EU-Wahl haben wir gesehen, dass es auch bei den Grünen das eine oder andere persönliche Manko gibt bei den Kandidatinnen. Also diese Provokationen, die da ständig waren, die haben wir auch überstanden und wir haben trotzdem etwas zustande gebracht. Ich denke, es war richtig, dass wir das jetzt durchgetragen haben, weil die Alternative dazu wäre das Spiel der freien Kräfte gewesen. Und ich war am 23. September 2008 dabei, wie wir in einer Nacht, glaube ich, 4 oder 5 Milliarden an Zugeständnissen gemacht haben, wo es kreuz und quer im Parlament zugegangen ist. Jeder hat für irgendwas gestimmt. Die eine oder andere Partei hat sogar gegen die eigenen Anträge gestimmt. Also das war wie im Spielcasino. Und ich glaube, das war richtig, dass diese Legislatur ordentlich zu Ende geht, dass das durchgetragen wird. Noch einmal, wir werden sicher unter den Wert geschlagen. Und ich verweise auf die Europawahl. Also der erste Platz für die ÖVP ist sicher drinnen. Wir waren ganz knapp an den Freiheitlichen dran. Und ich denke, dass Karl Nehammer durchaus Chancen hat, als Bundeskanzler durchzugehen.
Ich möchte ganz kurz Herrn Raimond auch noch antworten lassen oder reagieren lassen auf diese Gewessler-Causa.
Und auf den Sebastian Kurz würde ich dann auch noch gerne was sagen. Ja, also beides ist überhaupt kein Foul, sondern so machen wir Politik. Wir haben in der Koalition den Beschluss, in Brüssel stimmen die Minister für ihre Verantwortung ab. Innenminister Karner stimmt rund um die Schengen-Erweiterung die ganze Zeit so ab, wie die ÖVP möchte. Und das ist mit uns weder abgesprochen noch unsere Meinung. Im Umweltbereich stimmt die Leonore Gewessler so, wie es die grüne Position ist. Wenn die ÖVP dann 2 Monate lang viel Werbung dafür macht, dass eine grüne Ministerin perfekte grüne Politik umgesetzt hat, wir freuen uns drüber. Redet bitte bis zum 29. September drüber. Ich finde das großartig. Anders war die Sache mit Sebastian Kurz. Man muss schlicht und einfach sagen, so wie das in diesem Urschuss dann gelaufen ist, so wie sich dort verhalten hat, war das für uns einfach nicht mehr tragbar, unmöglich mit ihm weiterzumachen. Wir haben die ÖVP vor die Wahl gestellt, Koalition Ende oder man muss den Bundeskanzler austauschen. Es haben nicht viele von uns damit gerechnet, dass die ÖVP den Bundeskanzler austauscht. Das muss man auch sagen. Wir haben damit gerechnet, dass die Koalition aus ist. Dass die ÖVP sich so entschieden hat, finde ich als großer Kritiker von Sebastian Kurz großartig. Für mich ist das eine der spannendsten Entscheidungen und Entwicklungen in der Koalition. Ich habe Sebastian Kurz, und das hat er dann dort gezeigt, für wirklich gefährlich und problematisch gehalten, wenn der 10, 15 Jahre an der Macht gewesen wäre. Dass wir den entfernt haben, ist, glaube ich, einer der langfristig besten Schritte, die wir geschafft haben.
Sebastian Kurz, gefährlich und problematisch?
Die Grüne wären ja damals sogar bereit gewesen, mit den Freiheitlichen so eine Art Koalition zu machen. Also ich glaube, das sind Momente der Politik gewesen, die für keinen an die man sich nicht. Ja, damals wollte sie ja gemeinsame Sache machen gegen die ÖVP, auch mit den Freiheitlichen. Also lassen wir das besser, aber das ist okay. Sicher nicht der Ton gewesen. Auch eine der Krisen in dieser Koalition, in diesen schweren Jahren. Und ich denke, am Ende zählt das Ergebnis und das Ergebnis ist für viele Betriebe, für den Standort Österreich doch auch ein gutes, wiewohl wir ja jetzt sehen, dass es schwieriger wird, dass viele Dinge nicht mehr ganz stimmen. Firmen wandern ab und ich glaube, dass man sich hier in Europa und in Österreich jetzt Gedanken machen muss, was können wir jetzt für die Wirtschaft, für den Standort tun.
Aber die Grünen in einer Koalition mit der FPÖ, eigentlich undenkbar, oder?
Wir hätten bei einer Abwahl von Sebastian Kurz, dann hätten alle anderen Parteien zugestimmt. Das wäre ja keine Koalition. Wir haben ja alle schon oft, weiß ich nicht, 5 Parteienbeschlüsse gemacht. Das ist ja auch keine Koalition. Nein, das war einer der kritischen Punkte, wo ich dem Franz Hörler recht gebe. Ist dafür, wie schwierig die Situation war, hat dann schon sehr viel in der Kooperation von beiden Parteien funktioniert und wir haben Dinge auf den Boden gebracht, sonst hätte es ja nicht 5 Jahre gehalten, wenn das keine Schnittmenge gegeben hätte, wo ständig was umgesetzt wurde und jetzt liegen in 5 Bereichen ÖVP und Grüne nicht unbedingt eng beieinander, dann haben wir abgetauscht und die ÖVP-Position wird hier erfüllt, die Grüne-Position wird hier erfüllt und dann haben wir beide Dinge beschlossen und ich finde, das haben wir insofern gut gemacht, als uns viele Dinge wehgetan haben, der ÖVP viele Dinge wehgetan haben und unterm Schnitt ist es in beiden Bereichen positiv gewesen, sonst hätten wir es ja nicht 5 Jahre gemacht. Ich glaube wirklich, in Anbetracht dessen, wie schwierig die Zeit war, können wir mehr als nur stolz darauf sein.
Sebastian Kurz hat dennoch gesagt, naja, die Koalition mit der FPÖ, zumindest bis Ibiza, war einfacher, war leichter, war besser. Ihre Meinung?
Ich glaube, die Diskussion ist jetzt völlig daneben. Ich finde es auch ganz falsch, dass es aus den Ländern immer wieder Zurufe gibt, wie das Ganze weitergehen will. Und wenn ich gesagt habe, dass vieles Gutes passiert ist, dann heißt das ja noch lange nicht, dass man jetzt dann gleich weitermachen sollte. Aber ich glaube, man muss zuerst jetzt den Wähler fragen, schauen, was kommt heraus. Und dann kann man schauen, welche Regierung ist überhaupt möglich. Zurufe aus den Ländern sind genauso entbehrlich, wie hier vor der Wahl irgendwelche Meinungen zu äußern, wie eine Koalition dann weitergehen soll. Faktum ist, es war für vieles im Land eine gute Zeit, aber ich denke, wir müssen jetzt schauen, dass wir doch den Kurs ein bisschen wieder pragmatischer machen, ein bisschen mehr mit weniger Ideologie, mehr Technologie. Und ich habe es im Parlament des Öffentlichen auf der genannten Ministerin gesagt, es werden die Ingenieure sein, die dieses Land weiterbringen, die unsere Probleme lösen und nicht die Ideologen. Und ich habe schon ein bisschen den Vorwurf, dass es gerade bei der Grünen Partei sehr ideologisch zugeht und manchmal auch sehr in ideologischen Dingen gedacht wird. Ein bisschen mehr hier Pragmatismus wäre, glaube ich, wichtig.
Ich finde, das ist jetzt ein gutes Beispiel, gerade wenn es vom Franz Hörl kommt. Der Franz Hörl ist ein Interessensvertreter für seinen Bereich, wie er im Buche steht, so wie man sich einen ÖVP-Wirtschaftskämmerer vorstellt, der noch dazu Unternehmer ist. Der kämpft für die Dinge nur im Tourismusbereich in Tirol. Und die Grünen sagen, das reicht nicht so, wie das jetzt ist. Für die kannst du eh kämpfen. Aber in 20 Jahren, in 30 Jahren haben die Klimawandel, die Umweltzerstörung, das schlicht und einfach alles verändert. Und wir brauchen jetzt die Politik, dass das funktioniert in 20 Jahren. Das ist für viele in der ÖVP komplett ideologisch und aus unserer Sicht ist das komplett kurzsichtig gedacht. Ja, eh kannst dem Betrieb jetzt helfen und musst in Notsituationen wie Corona, aber du musst ja darauf schauen, dass das klimapolitisch, umweltpolitisch in 30 Jahren auch noch funktioniert. Da kann ich dann mit dem Vorwurf Ideologie nichts anfangen. Doch. Die Zeit wird vergehen und das Problem wird kommen. Und das sagen wir offensichtlich unterschiedlich. Ich verstehe es immer noch. Es werden die Wissenschaftler sein, die uns den Weg geben.
Wissenschaftler und Ingenieure, die Lösungen suchen und die man dann auch finden muss. Und nur zum Tourismus, weil das ja gerade im Eingangsstatement so gesagt worden ist mit den Schneekanonen und so großer Stromverbrauch. Der Wintersport braucht 0,3% des Gesamtenergieverbrauchs dieses Landes. Wir, der Tourismus, sind jene Sparte, die mit 53% oder 54% an erneuerbaren Energie an der Spitze überhaupt der Wirtschaftsformen in diesem Lande steht. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Ich bin auch der Meinung, wir müssen noch viel tun, keine Frage. Aber ich glaube, dass auch sehr viel erreicht worden ist. Und wenn ich mir die Liste anschaue, die abgearbeitet wurden, dann glaube ich, war es doch eine respektable Zeit.
Kann man so stehen lassen. Dann würde ich ganz gerne aber auch noch weiter schauen, und zwar in die Zukunft nach der Wahl. Sie würden wieder miteinander in eine Koalition gehen, also Grüne und ÖVP. Auch mit einer Klimaschutzministerin Gebessler zum Beispiel.
Aber nicht mit dem Ressort, ne? Und das war einer der größten Fehler überhaupt, der Frau Gewesser so viel Geld,
schon,
so viel Macht in die Hand zu geben.
Ich glaube schon, dass
eigentlich hätte sie als Grüne den Anstand haben müssen und zu sagen müssen, nein, so viel Macht will ich nicht, ich will weniger haben. Ne? Also das ist unglaublich, was man da in dieses Ministerium an Geld und Verantwortung übertragen hat. Und wir glauben halt auch, dass es manchmal auch nicht ganz verantwortungsvoll geführt wurde. Wenn ich nur an den Lobautunnel denke oder an staatstragende Investitionen, die eigentlich über 20 Jahre entwickelt wurden. Und auf einmal sagt man dann als Ministerin, das ist nichts mehr, das machen wir einfach nicht. Das wird es wahrscheinlich so auch nicht gehen. Aber ich will mich nicht an der Frau Minister abarbeiten.
Wie sehen Sie das?
Die Koalitionsverhandlungen müssen dann geführt werden, wer wo was macht. Wir werden definitiv die stärksten Kämpferinnen für Umweltschutz und Klimaschutz in zentrale Stellen setzen. Und das wird die Leonore Gewessler an einer zentralen Stelle sein mit der Erfahrung, die sie hat. Das wird keine andere Partei diskutieren oder entscheiden. Ich glaube trotzdem, also unser großes Interesse muss eine Regierungsbeteiligung sein und tun wir jetzt nicht irgendwie herum mit irgendwelchen Fantasiegeschichten. Die ÖVP, die SPÖ werden, wenn die Ergebnisse halbwegs den Umfragen entsprechen, Parteien sein, mit denen wir Gespräche aufnehmen können, wollen und sonst was. Und in die Richtung wird es realistisch sein, ob es dann inhaltlich ausgeht. Die manche in der ÖVP werden lieber mit den Neos arbeiten, habe ich gehört, das kann ich mir gut vorstellen. Das werden wir alles nach der Wahl sehen. Wir müssen darum kämpfen, dass der Umweltschutz so stark wie möglich dann die Verhandlungsposition
hat. Ich möchte ganz schnell noch auf die Sicherheitsstrategie, auf die neue zu sprechen kommen, denn das soll jetzt eine engere Kooperation mit der NATO stattfinden und raus aus Russengas ist da auch die Headline und die Überschrift. Jetzt bezieht Österreich aber nach wie vor 90% des Gasbedarfs aus Russland. Diese Lieferungen sollen bis 2027 beendet werden. Warum war das eben bis vor 2 Tagen anscheinend noch nicht möglich, jetzt plötzlich schon? Wie schauen da jetzt die Verträge aus, in die man angeblich keine Einsicht hat, wo angeblich noch bis 2040 von Seiten der OMV gesagt worden ist, es gäbe Verträge mit Russland?
Also meines Wissens gibt es einen Arbeitskreis in der nächsten Legislatur und ist überhaupt noch nicht abgemacht, was die Frau Gewessler hier verkündet. Ich möchte nur auf etwas darauf hinweisen. Ich habe einen guten Freund, der hier in Wien in Europa die modernste Mälzerei gebaut hat. Der sagt, selbst mit seiner hohen Technologie und mit dieser Effizienz, die diese neue Anlage hat, braucht er vernünftige Gaspreise. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, okay, wir raus aus Russengas mag in Ordnung sein, aber wir werden entsprechende Gasreserven irgendwann entweder in einem eigenen Land oder irgendwo herstellen müssen, weil sonst wandert der auch oder sonst schließt er auch diese moderne Mälzerei. Und ich glaube, wir müssen einfach aufpassen, dass wir im globalen Wettbewerb unsere Firmen nicht so schwächen, dass die Werke abwandern und dann in anderen Ländern zu wesentlich geringeren Umweltstandards dort produzieren. Das ist, glaube ich, die große Kunst hier, den Wohlstand im Lande zu erhalten und gleichzeitig zu schauen, dass die Zukunft der nächsten 20 Jahre oder 30 Jahre auch entsprechend gut organisiert wird. Diese Kunst gilt es auszutarieren und da, glaube ich, sind die Grünen etwas zu ideologisch unterwegs.
Na, langfristig wären wir vor 30 Jahren schon so ideologisch gewesen und umsatzstark wie jetzt, würden wir in dem Problem nicht drin hängen, das wir jetzt haben. Deswegen muss der Ausstieg jetzt passieren. Wir können uns nicht abhängig machen von Diktaturen. Das gilt ja nicht nur fürs Gas, das gilt ja für die Abhängigkeit von Saudi-Arabien, vom Iran und so weiter. Wir werden in den nächsten Jahrzehnten raus müssen. Das geht ja nicht, dass gerade die Regime, die zu den Hauptterrorfinanziererinnen weltweit gehören, dann noch finanziert werden von uns und dann machen wir irgendwelche Überwachungsdinge für die eigenen Bürger beim Handy. Wir müssen den ganzen Geldkreislauf abdrehen und raus aus denen. Wir produzieren die Energie bei uns.
Aber gestern ging es anscheinend noch nicht oder vorgestern und jetzt geht's?
Es ist so nicht, wie es die Frau Gewessler verkündet, so ist es noch nicht durch. Und eines noch zu den Grünen, das darf ich schon auch sagen. Ich habe 1980 ein Kraftwerksprojekt gehabt, das ist gescheitert an den Grünen. Ich habe im Zillertal die Wasserstoffbahn, die heuer in Betrieb gehen hätte können, CO2-freier Verkehr, gescheitert an der Frau Philippe und am GW Meier und an geleiteten Hofräten. Also wenn wir schon raus, wir müssen raus aus dem Carbon-Zeitalter, da bin ich 100%ig überzeugt, aber dann kann ich nicht bei jedem Kraftwerk oder bei jedem Wasserkraftwerk, wie es jetzt wieder im Graunertal ist, Mot und Zetto schreien, weil eine Wasserkraftanlage gebaut wird. Also wir müssen dann schon auch bereit sein, bei uns die Energie entsprechend zu erzeugen. Mit Photovoltaik alleine und mit Windkraft werden wir es nicht schaffen.
Ich kenne jetzt die einzelnen Fälle nicht, was natürlich nicht in unserem Interesse ist, den Klimaschutz zu machen und gleichzeitig so viel Umweltzerstörung, dass sich das dann nicht ausgeht. Aber ich kann die aktuellen Fälle nicht beurteilen. Grundsätzlich von der Sicherheitsdebatte möchte ich nicht ganz weg. Wir werden dort hineingehen müssen, dass wir die terrorfinanzierenden Regime, Regierungen, kriegsfinanzierende Regierungen von dem Geldfluss abschneiden. Ob das dann mit Wasserkraft, Solar oder Wind ist, diskutiert man dann im Detail. Das ist die wichtigste Sicherheitsstrategie, die wir haben, weil egal ob im Krieg oder bei Terrorfragen, die Verdächtigen dann zu überwachen und dann nur für die eigene Bevölkerung Handyüberwachung durchgehend einzuführen, aber denen, die das auslösen, das Geld, die Milliarden reinzuschieben, kann nicht die Sicherheitsstrategie sein. Und ich glaube, dass wir da mit allen staatstragenden Parteien auf einen gemeinsamen Level kommen. Mit denen, die den eigenen Geheimdienst in die Luft gesprengt haben, wie der Herr Kickl, werden wir keine Sicherheitsstrategie entwickeln. Aber das will niemand mehr so weit mitkriegen.
Dann würde ich damit diese Diskussion jetzt schließen. Ich sage vielen Dank, Herr Hörl, und ich sage vielen Dank, Herr Ramon.
Danke.
Danke.
Aber nicht nur bei uns im Puls24-Studio wird diskutiert, sondern auch innerhalb der SPÖ. Denn da zerfetzt man sich gerade selbst mit Grabenkämpfen und parteiinternen Scharmützeln. Die ehemalige SPÖ-Staatssekretärin Mona Duster, die ist seit vielen Jahren tief in der SPÖ verwurzelt. Haben die roten Reibereien das Potenzial, die Partei zu zerbröseln? Kollege Daniel Retschitz-Egger hat nachgefragt.
Auf Platz 2 der Bundesliste steht Doris Bures, eine Person, die nicht erst seit dem Leak als eher Babler zweifeln, sagen wir es mal so, gilt. Kann es sein, dass Andreas Babler wirklich am Ende des Tages im Nationalrat landet und Menschen um sich hat, die ihm vielleicht nicht so wohlgesonnen sind, wie Sie es jetzt beschrieben haben?
Das sehe ich überhaupt nicht so. Also Sie haben ja selber gesagt, das war ein Leak. Ich kann Ihnen nur sagen, ich erlebe eine ganz andere Stimmung. Ich erlebe eine sehr, sehr große Anhängerschaft. Ich erlebe sehr viel Euphorie. Und ich meine, diese Basisbewegung, diese vielen Mitglieder, die rennen, ich sage Ihnen, die rennen, diese vielen in der Partei, die rennen seit Wochen und seit Monaten. Und natürlich ist es ärgerlich, wenn man halt sich die Füße wund läuft und dann erkennt man und sieht man, dass in den Medien Auseinandersetzungen öffentlich ausgetragen werden. Glauben Sie, dass mich das nicht verärgert? Es verärgert sehr, sehr viele in der Partei und das muss ein Ende nehmen.
Sie haben jetzt gerade schon den Leak angesprochen. Doris Bures muss doch bewusst gewesen sein, wenn sie diese E-Mail an Daumen mal Pi 20 Leute spricht, dass es am Ende des Tages irgendwo landen wird. Und es ist dann auch tatsächlich in der Kronenzeitung gelandet. Was glauben Sie, hat sie dazu bewogen, das zu tun?
Das müssen Sie sich fragen.
Sie sagt, sie wollte einfach nur Kritik üben und das sei normal.
Ja, also es ist an die parteiinternen Gremien gegangen. Was nicht sein darf, ist, dass solche Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit geführt werden. Und daher gibt es diese große und starke Verärgerung, weil stellen Sie sich vor, Sie laufen, Sie rennen, Sie kämpfen um jede Stimme. Ihnen ist es total wichtig und vielen ist es total wichtig in der SPÖ, dass wir stimmenstärkste Partei werden, weil Österreich braucht eine starke Sozialdemokratie. Wir brauchen ein Konterpart zu diesen ganzen Machtfantasien eines Herrn Kickl, der die parlamentarische Demokratie in Österreich aushebeln will, der irgendwelche mittelalterlichen Festungen errichten möchte. Es braucht eine starke Sozialdemokratie. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe gestern auch wieder eine große Veranstaltung gehabt in einem Café bei mir in Kaisermühlen. Die Anhängerschaft ist sehr, sehr groß. Und die Basis steht hinter Andreas Babler.
Sie sprechen jetzt immer von der Basis. Das ist ja auch etwas, was Andreas Babler selbst immer wieder betont. Auch die Mitglieder, die er dazu gewonnen hat, als er damals kandidiert hat, das sind Zahlen, die haben wir, auch wenn sie jetzt ein Jahr später wieder etwas weniger geworden sind. Aber das ist auch, weil Mitglieder am Ende des Tages einfach sterben. Das ist, wie gesagt, das ist jetzt gar nicht das Thema. Was mich interessieren würde, ist eben jetzt die Wiener SPÖ. Man hat irgendwie das Gefühl, ganz polemisch gesagt, die Wiener SPÖ wandelt sich langsam in Eisenstadt um aus Hans-Peter Doskozil. Von dem hört man eigentlich in der letzten Zeit relativ wenig, was irgendwelche Querschüsse betrifft. Jetzt hat man eben den Leak ausgehend von Doris Bures, die diese Mail verschickt hat. Entwickelt sich Wien zur Eisenstadt?
Wir stehen 5 Wochen vor der Wahl. Wir sind mitten in einem Intensivwahlkampf. Es geht jetzt darum, Überzeugungsarbeit zu machen, zu rennen, zu laufen. Und jeder, der das nicht macht und in der Öffentlichkeit Auseinandersetzungen austrägt, der macht sich unglaubwürdig und der signalisiert, dass es ihm nicht um die Partei geht. Jetzt geht es darum, dass wir alle an einen Strang ziehen.
Mona Duster war das im Gespräch mit Puls24-Redakteur und Moderator Daniel Retschitzecker. Ja, das war's von unserer Seite. Wir hoffen, es war interessant für Sie.
Vielleicht haben Sie ja das ein oder andere mitnehmen können aus dieser Sendung. Ich darf mich ganz herzlich gemeinsam mit meinem Kollegen Jakob Wirl und im Namen des gesamten Teams verabschieden und wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend.
Auf Wiederschauen.
Und Baba. Und jetzt geht's weiter mit Wild umstritten.